Deutschlandfunk. Sport am Feiertag.
Am Neujahrstag mit Klaas Reser am Mikrofon. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Heute in Sport am Feiertag blicken wir nochmal zurück auf die Skandale des letzten Jahres. Und wir blicken auf die ersten knapp 100 Tage des neuen DFB-Präsidenten Fritz Keller. Der wollte kein Grüß-August sein. Ob ihm das bisher gelungen ist, klären wir in den nächsten knapp 50 Minuten. Dazu analysieren wir den Bieterwettbewerb rund um die Fußballrechte und wir fragen, wie es Rui Pinto geht, der die Football Leagues Dokumente lieferte und nach seiner Enttarnung im Gefängnis landete. Wir schauen außerdem auf die Olympischen Spiele und fragen nach den Kosten, die bei solchen Großveranstaltungen oft aus dem Ruder laufen. Und wir fragen uns, ob im Jahr 2020 denn alles besser wird in der Sportwelt. Kleiner Spoiler an dieser Stelle, wir sind eher skeptisch. Los geht es an diesem ersten Tag des Jahres aber mit Wintersport. Bei der Vierschanzentournee standen beim traditionellen Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen heute die zweiten Springen auf dem Programm. Nach dem ersten Durchgang waren die besten vier Springer sehr eng beieinander, sodass es extrem spannend war im Kampf um den Sieg. Vor dieser Sendung fragte ich deshalb unseren Reporter Edgar Endres, wer sich denn am Ende durchsetzen konnte.
Ein junger Norweger, Marius Lindvik, aber der hatte so großen Vorsprung aus dem ersten Durchgang. Da sprang der 143,5 Meter. Das war Einstellung des Schanzenrekords von Simon Ammann von vor 10 Jahren. Und deshalb reichten 136 Meter. Aber die andere Konkurrenz, wie Karl Geiger, wie David Kubacki oder Ryoyo Kobayashi, die pfefferten einen nach dem anderen raus. Vor allem Karl Geiger, da mit 141,5 Metern am Ende auf Platz 2. Also der Oberstdorfer nach wie vor in bärenstarker Verfassung.
Und Karl Geiger hatte ja im ersten Durchgang nicht wirklich Glück mit den Windverhältnissen, hat aber trotzdem einen ziemlich starken Sprung abgeliefert, konnte heute Ryoyo Kobayashi auch ein paar Punkte abnehmen. Wie sieht's denn aus? Darf Geiger weiter vom ersten deutschen Gesamtsieg seit Sven Hannawald vor 18 Jahren träumen?
Ja, natürlich darf er träumen und das weiß er auch. Er hat den Rückstand auf 6,3 Punkte verringert. Umgerechnet sind das ungefähr 3,5 Meter Weite. Das ist überhaupt nichts auf diesen Riesenanlagen, vor allem dann in Bischofshofen. Da kannst du gern mal in einem Satz 5 oder 6 Meter verlieren. Also Geiger hat alles mitgenommen, was er mitnehmen musste. Zweimal zweiter Platz, immerhin sehr konstant, nervenstark, vor allem bei diesen Heimspringen. Die Erwartungshaltung ist ja mega groß. In Oberstdorf 25.500 Zuschauer, heute 22.500 Zuschauer, also Geiger stabil, morgen Ruhetag, Beine hochlegen, Akku aufladen und dann geht's weiter.
Neben diesem zweiten Platz von Karl Geiger zeigten Konstantin Schmidt auf Platz 7 und Markus Eisenbichler auf Platz 10 starke Leistungen. Stefan Leier wurde 16. und Pius Paschke kam auf Rang 20. Kann man also schon jetzt sagen, dass der Übergang vom alten Bundestrainer Werner Schuster zum neuen Stefan Horngacher gelungen ist?
Kann man sagen. Also Stefan Horngacher ist ja auch einer, der weiß, wie Skispringen funktioniert. Er hat ja Kamels doch zu 2 Turniersiegen geführt. Er hat im letzten Jahr David Kubacki zum Weltmeistertitel von der Normalschanze geführt. Und die Polen waren immer stark in den letzten Jahren. Also mit Stefan Horngacher gibt es da fachlich keinen Einbruch. Es ist natürlich eine andere Ansprache, ein viel ruhigerer Typ. Ja, Schuster war immer sehr laut und hat viel geredet. Das Gegenstück ist eben Stefan Horngacher, eher ein akribischer Arbeiter. Aber Sie haben es angesprochen, aktuell in der Breite gut. Markus Eisenbichler liegt übrigens in der Gesamtwertung aktuell auf einem guten 6. Rang. Also auf Rang 2 Geiger, 6 Eisenbichler. Was willst du eigentlich mehr?
Ein anderer lauter Vertreter ist der Cheftrainer der Norweger, der Österreicher Alexander Stöckel. Der hat getwittert, Vorspringer schlafen im Hotelflur, keine Container für kleine Nationen. Ich bin nicht amüsiert, Herr Präsident. Hat das irgendwelche Folgen?
Ja, die werden sicherlich überlegen, was da schiefgelaufen ist. Ich weiß ja auch nicht, wer fürs Booking zuständig ist, für einen 52-jährigen norwegischen Vorspringer, der auf dem Flur eines Hotels nächtigen musste, ob da alles richtig gelaufen ist. Die Container für kleine Nationen kann ich nicht beurteilen. Ich bin nicht oben im Springerlager, ob die tatsächlich nicht vorhanden sind. Ich glaube, der Alexander Stöckel war vielleicht auch ein bisschen angefressen aufgrund des ersten Springens. Heute wird alles vergessen sein, weil sein Mann Marius Lindvik gewinnen konnte.
Organisatorisch gibt es also noch etwas Nachholbedarf bei der Vierschanzentournee. Sportlich bietet sich aber ein höchst spannender Wettkampf, der, Edgar Endres sagte es gerade, nach einem Ruhetag dann übermorgen weitergeht. Auch bei der Tour de Ski, dem 7-tägigen Wettbewerb der Langläuferinnen und Langläufer, ist morgen ein Ruhetag angesetzt. Heute galt es aber nochmal, die 4. Etappe im italienischen Toblach zu bewältigen. Volker Hirt.
Wieder ein tolles Rennen von Lukas Bögl aus Geissach. Nach dem Verfolgungsrennen über 15 Kilometer kam er wie schon gestern in die Top 10, wurde diesmal 8. In der Gesamtwertung ist er mit Rang 13 der mit Abstand beste Deutsche. Topfavorit und Vorjahresgesamtsieger Johannes Klebo aus Norwegen erwischte wieder einen schlechten Tag, ist deutlich zurückgefallen. Zwei Russen sind nach 4 von 7 Etappen vorn, Bolchunow und Ustjugow. Bei den Frauen untermauerte Katharina Hennig aus Oberwiesenthal ihre gute Form, wurde im 10-Kilometer-Rennen 9. In der Gesamtwertung ist sie 11. und beste Deutsche. Das Frauenrennen wurde erneut von den Norwegerinnen dominiert. Es gab einen Dreifacherfolg durch Östberg, Johaug und Weng. Therese Johaug behält die Führung und geht als Favoritin in die 3 ausstehenden Rennen der Tour de Ski.
Volker Hirt berichtete, und von diesem aktuellen Sport wechseln wir jetzt nochmal zurück in das vergangene Jahr. Und das Fazit für den Investigativjournalisten Hajo Seppelt, das fällt für das Jahr 2019 ziemlich ernüchternd aus.
Das Jahr 2019 hat gezeigt, dass Doping nicht allein nur in Russland stattfindet, sondern dass es eben in viele Länder ausstrahlt, bis eben hin auch nach Deutschland. Die Operation Adalas, ausgehend von Johannes Dürr, dem österreichischen Skilangläufer, und der Doku in der ARD, mit den Weiterungen bis nach Thüringen zum Erfurter Sportarzt und einem europäischen Netzwerk des Sportbetrugs, hat offenbart, dass auch Deutschland keine Insel der Seligen ist. Dazu muss man sagen, dass durch die Aufdeckung des Oregon Projects in den USA und der Machenschaften von Alberto Salazar klar war, dass wir hier von einem globalen Problem ausgehen müssen.
Globales Problem Doping, ein Problem von weiterhin beunruhigendem Ausmaß. Doch das war nicht der einzige Aufreger im Jahr 2019. Mehr Kuriositäten, Absurditäten und andere Unglaublichkeiten spießt für uns deshalb Jürgen Roth in seinem Jahresrückblick auf.
Vor präzise 90 Jahren, als die großkapitalgetriebene Organisation von Leibesübungsveranstaltungen noch in löchrigen Kinderschuhen steckte, erblickte Siegfried Krakauer in seinem berühmten Buch »Die Angestellten« im Sport ein Hauptmittel der Entpolitisierung. Dieser Tage, da Politik, Gott sei Dank, zugunsten von symbolträchtigem Gelärm, phrasiologischem Geseier, Korruption und Erpressung global abgeschafft ist, ist der Hauptzweck der um sich selber rotierenden Renditewelt, dass Sport geh- und betrieben werde in jeder Ecke der Erde und rund um die Sonnenuhr, koste es, was es wolle, und bringe es den nassauernden Funktionärsherrschaften vor allem jene Summen ein, die ihre Infantilgehirne ausgebrütet haben. Eine neue evolutionäre Stufe erklomm der ganze milbendumme Zirkus im Sportjahr 2019 nicht nur in Gestalt sogenannter Europaspiele in Minsk, eines Wirk-Events, das exakt so nötig gewesen ist wie diese Nations League, in der es wohl um Fußball geht, sondern symptomatisch war insbesondere die wegweisend nihilistische Leichtathletik-WM in Doha, bei der urologisch-gynäkologische Startblockkameras den jüngsten medientechnischen Sprung nach vorn und in der Schüssel dokumentierten. In einem klimatisierten Stadion, das zur Abkühlung des Planeten beiträgt, 400 oder 4 katarische Adlige rumlungerten und draußen in der milden Nacht etliche der zombisierten Marathonläuferinnen kollabierten und zum Teil in Rollstühlen davongeschoben wurden. Diese Athleten seien, entrüstete sich der französische Geher Johan Denise, zu Meerschweinchen und Versuchstieren degradiert worden. Er hatte da etwas nicht verstanden. Hochleistungssportler sind heute an der kurzen Leine geführte Trüffelschweine zum Aufspüren neuer Profitquellen, sonst nichts. Man mag das, wie der Zehnkämpfer Kevin Mayer, ein Desaster nennen. Es ist indes bloß die banale, totale Herrschaft des Wertgesetzes. Begriffen hatten das im Berichtsjahr annäherungsweise ein paar bekannte Handballer, die im Frühling ein Video veröffentlichten, um gegen den irrwitzig engen Terminplan aufzubegehren, und machten danach selbstverständlich brav weiter mit. Etliche Spitzenschwimmer hingegen zeigten ihrem Weltverband FINA die lange Nase, weil der, so der hehre Empörungsgrund, ihnen zu wenig Kohle rüberreiche, und gründeten flugs zusammen mit einem ukrainischen Milliardär und nach dem Muster des herrlichen Radsports eine nochmals blödere, martialisch inszenierte International Swimming League, in der man um das goldene Sponsorenseepferdchen mit Diamanthalfter paddelt. Mittun durfte dort, heuchlerischerweise, der Krauler Sun Yang nicht, weil er vor der WM im Sommer eine Dopingprobe mit dem Hammer hatte zertrümmern, Süddeutsche Zeitung, lassen. Mit Nietzsches Hammer? Hatte nicht die FAZ zum Auftakt des Sportjahres 2019 geschrieben, So dreht sich, wie alles im Leben, auch das Sportgeschehen immerfort im Kreis. Im Sinne nämlich von Nietzsches Lehre der ewigen Wiederkehr des Gleichen. So, dass einige ausnehmend dreiste und simultan dusselige nordische Skisportler und, unterrichtete uns die Zeit, angeschlossene Schwindler und Schummler und Verschleierungsspezialisten gar nicht anders konnten, als im Zuge einer Rundumbehandlung systematisch interessante Spritzen zu benutzen und sich da, ob im Februar von der österreichischen Antiterroreinheit Cobra in Seefeld, in flagranti, holla di hi, holla di ho, hops nehmen zu lassen. Und wie schaute es währenddessen im, ungeachtet Hunderter aus Versehen zusammengeschlagener Schiedsrichter im Amateurbereich, menschheitsbeglückenden Fußballbetrieb aus? Der nietzscheanische Übermensch mit dem geringfügig irreführenden Namen der Schweizer Schotterschorsch Infantino hatte in seinem Denkkastel den Plan ausgeheckt, eine komplett hanebüchende Club-WM und eine sagenhaft sinnlose Weltnationenliga aus der Jauchetaufe zu zerren und dafür von einem sinistren, vermutlich arabischen Konsortium 25 Milliarden einzufahren. Und die FIFA und wahrscheinlich auch gleich noch die FINA, die FIBA und die FISA in die Luft zu springen. Obwohl er sich mit Donald Trump verglich und an die eigene gigantische Größe freilich jederzeit granitfest glaubt, signalisierten die zunächst düpierten europäischen Topvereine und die UEFA dem ewig grinsenden Kleingeldhänschen alsbald, er, der peinsame Bombsfallerapräsi, könne sie mal kreuzweise und möge sich dito die Aufblähung des Championats in Katar sonst wo hinschieben. Gott sei Dank sprang im Oktober der unfassbare Herr Klinsmann dem infernalischen Narzissten Infantino bei und faselte herum, die Apotheose des Schwachsinns im Jahr 2022 in Katar werde eine WM der Extraklasse. Konsequent, dass so einer kurz darauf Trainer von Hertha BSC wurde. Derweil ward ruchbar, dass Infantino, der laut Süddeutscher Zeitung skrupelloseste Seelenverkäufer des Fußballs, den Berner Strafermittler in Sachen FIFA-Sauereien mit Nobelpräsenten eingedeckt hatte, was weder der vor sich hin schnarchenden Schweizer Justiz, die obendrein unseren Franzl Beckenbauer geschwind exkulpierte, noch unserem Dr. Faustus zum Schaden gereichte. Denn längst bildet im Zeichen des allwaltenden Homo economicus entfesselte Fußball lediglich ab, was in den postdemokratischen Saftläden von West bis Ost Tagesgeschäft ist. Mochte Thomas Kistner auch ächzen, absurder gehe es nimmer. Immerhin, der Lump Michel Platini, ehemals UEFA, stolzierte wegen Bestechung in der Causa Qatar in einen französischen Knast. Und der geltungsgierige Grindel Reinhardt aus der Otto-Fleck-Schneise musste aufgrund einer aus abermals sauberer ukrainischer Hand entgegengenommenen Luxusuhr und einiger schöner DFB-Nebeneinkünfte das Zepter in den Restmüll pfeffern. Zum Glück blieb uns im hiesigen Unfugskosmos Uli Hoeneß erhalten und bölkte wie eh und je durch die Gegend. Meckerte etwa nach der geheimen, würdelosen Löwschen Kommandoaktion, rausschmiss Müller, Hummels, Boateng, das sei ein Theater und eine unmögliche Ausbotung, und brüllte schließlich in der Angelegenheit Ter Stegen kontra Neuer in sämtliche Mikrofone, der FC Bayern werde keine Nationalspieler mehr abstellen, sollte der Manuel zur Nummer 2 heruntergestuft werden. Und der Löw Jockel, der werde schon hören, was wir alles gesagt haben, dem werden schon die Ohren klingeln. Sakradi! Und dann trat der zauberhafte, zapplige Zausel im November zurück. Weil, unkte der Kicker, ausgerechnet er es nicht länger ertrage, dass der Fußball zum Spielball der Reichen geworden und ein Totalcrash zu befürchten sei, eine Art Asteroiden-Armageddon. Ach je, hätte der Uli doch ewig so weitergeschmarrt. Womöglich bewegt ihn ja ein sachter Schlag mit Nietzsches Hämmerchen auf den Hinterkopf zur Rückkehr. Schon für 2020 sei sie zu erhoffen. Sehr und stark zu erhoffen und neuerlich unermesslich zu erquicken.
Der Sportjahresrückblick 2019, eine Glosse von Jürgen Roth, können Sie gern nachlesen auf deutschlandfunk.de oder nachhören, zum Beispiel in unserer App der DLF Audiothek. Einige der eben in der Glosse angesprochenen Themen sind auch eine Folge der Recherchen zu den sogenannten Football Leagues. Darin waren unter anderem auch die geheimen Pläne für eine elitäre Superliga, die Verstöße reicher Scheichclubs gegen das Financial Fairplay und die Kumpaneien des FIFA-Präsidenten Gianni Infantino zu finden. Die Recherchen gingen auf Daten zurück, die eine zunächst anonyme Quelle zur Verfügung gestellt hatte. Mittlerweile ist bekannt, wer die Daten bereitstellte. Es war der junge Portugiese Rui Pinto, der in getarnt wurde, festgenommen wurde und nun seit rund 10 Monaten in Lissabon in Untersuchungshaft sitzt und auf seinen Prozess wartet. Hendrik Maaßen berichtet.
16. Januar. Rui Pinto wird nahe seiner Wohnung in Budapest festgenommen. Ab jetzt steht er unter Hausarrest. Nach 2 Monaten mit Fußfessel am Bein wird er nach Portugal ausgeliefert. Seit rund 9 Monaten sitzt der 31-Jährige in Lissabon in Untersuchungshaft. Kurz vor seiner Auslieferung im März konnte der NDR erstmals und einmalig mit ihm sprechen.
Portugal will mich zum Schweigen bringen und verhindern, dass rauskommt, was auf meinem Laptop ist. Aber all meine Daten können für Behörden in ganz Europa sehr wichtig sein. Nur Portugal versucht, alles zu blockieren. Sie versuchen, mich als Kriminellen darzustellen. Ich bin aber kein Hacker, ich bin ein Whistleblower.
I'm a whistleblower.
Im Herbst wird Anklage gegen ihn erhoben. Die portugiesische Justiz wirft ihm Straftaten in 147 Fällen vor. Darunter versuchte Erpressung, Cyberkriminalität und der Bruch des Briefgeheimnisses. Das Absurde daran, gleichzeitig ermitteln in mindestens 5 europäischen Ländern Staatsanwaltschaften mit Pintos Daten, die er kurz vor seiner Festnahme französischen Behörden übergeben hatte. Sie wollen mit seiner Hilfe vor allem Steuerhinterziehung ahnden. Nach NDR-Recherchen auch die Staatsanwaltschaft und Steuerfahndung in München. Doch um Pinto selbst ist es mittlerweile ruhig geworden. Keine Transparente mehr in Bundesliga-Stadien, kaum Berichte über den Informanten. Doch Georg Pangel, der Generalsekretär der Europäischen Ligen, fordert Unterstützung für den Mann hinter den Football Leagues.
Ich habe größten Respekt vor Rui Pinto. Er ist für mich ein unglaublicher Held im Fußball und umso mehr bedauere ich seine derzeitige Situation. Es müssten normalerweise meiner Meinung nach alle Fußballinstitutionen zusammenstehen in dieser Frage, zusammenhalten und auch entsprechende Gelder bereitstellen, dass Herr Pinto sehr schnell aus der Untersuchungshaft entlassen wird und vielmehr die korrupten Herrschaften im Fußballbereich dem Richter vorgeführt werden.
Vor wenigen Tagen dann die erste Voranhörung in Lissabon. Rui Pinto hört sich die Anschuldigungen größtenteils regungslos an. Am 13. Januar wird eine Richterin darüber entscheiden, ob und in wie vielen Fällen Rui Pinto angeklagt werden wird. Der Fußball kann weitermachen wie bisher.
Und er kann auch weitermachen wie bisher, weil es immer wieder das nächste Turnier gibt, was ablenkt von unliebsamen Diskussionen. So zum Beispiel die Europameisterschaft 2020, die im nächsten Jahr ansteht. Und die Idee bei diesem Turnier ist, dass sie in 12 unterschiedlichen Ländern stattfindet. UEFA-Präsident Alexander Čeferin hat diese Idee deshalb in den vergangenen Wochen und Monaten auch andauernd wiederholt.
Zu zeigen, dass Europa zwar verschieden ist, aber trotzdem zusammensteht. Es kann vereint werden, der Osten und der Westen, der Süden und der Norden. Es sollte etwas sehr Spezielles zum 60. Geburtstag der Europameisterschaft sein. Das war die Idee.
Und wie das eben so ist mit Ideen, man macht sich damit nicht nur Freunde. 12 Städte in 12 Ländern mit 12 Stadien, da kann man auch von einer Wettbewerbsfledderei sprechen, die Michel Platini im Sommer 2012 ohne Not in Gang gesetzt hat.
Die Überlegung ist, nicht ein Land richtet die EM aus, sondern ganz Europa.
Michel Platini war damals noch der starke Mann im europäischen Fußball. Ein UEFA-Präsident, der unwidersprochen mit großer Unterstützung der osteuropäischen Fußballverbände in einer Kampfabstimmung auf den UEFA-Chefsessel gehoben worden war. In der Folge wurde das Teilnehmerfeld der Euro aufgestockt. Polen und die Ukraine durften trotz fehlender Infrastruktur gemeinsam eine Euro ausrichten. Und nun eben, als Spätfolge der Platiniewahl sozusagen, die Häppchen-EM im kommenden Sommer. Eröffnet wird das Turnier in Rom, beschlossen wird es dann in London. Gespielt wird unter anderem in Bukarest, Budapest, Bilbao oder Baku. Das klingt nach einer hübschen Alliteration, bedeutet aber vor allem Reisestress für die Fans. Vom schlechten ökologischen Gewissen wegen der ganzen Fliegerei mal abgesehen. Die Deutschen haben es übrigens gut. Sie dürfen in der Vorrunde gleich 3-mal in München ran. Hier wird die Vorfreude allerdings durch die Prominenz der Gegner etwas gedämpft.
Portugal is joining France and Germany in Group F. Wir nehmen es ja auch so an, also für unsere Mannschaft oder für die Fans oder sowas ist das eine riesige Sache. Also irgendwie die Vorfreude, die Reaktionen, die kamen, ja, von Freunden, von Leuten aus Deutschland, da hat man gemerkt, oh, jetzt, es bricht so ein bisschen schon EM-Fieber aus.
Bei Philipp Lahm ist das Fieber ja berufsbedingt schon länger ausgebrochen. Der Mann ist Chef des Organisationskomitees für die Euro 2024 in Deutschland. Und durfte als solcher an der Endrunden-Gruppenauslosung in Bukarest tatkräftig mitwirken. Und die war nun so kompliziert und elegisch wie der Beipackzettel eines Schmerzmittels. Zum Glück ist die sportliche Quintessenz zumindest für die deutsche Mannschaft ganz einfach.
Also ich glaube, dass es interessant wird, spannend wird. Man muss vom Start weg da sein. Also sehr, sehr interessant.
Und darüber hinaus wird man dann im nächsten Sommer auch feststellen, ob man von einer Häppchen-EM tatsächlich satt werden kann.
Die Häppchen-EM im kommenden Sommer, ein Ausblick von Burkhard Hupe. Welche Auswirkungen hat eine solche Planung mit 12 unterschiedlichen Ländern? Einer, der schon einige Fußballturniere miterlebt hat, ist der Journalist Markus Barg, der unter anderem für die Sportschau das deutsche Team begleitet. Ich fragte Markus Barg vor dieser Sendung, welchen Einfluss die Verteilung auf ganz Europa auf das EM-Turnier aus seiner Sicht haben wird.
Ich glaube, das ist vor allen Dingen eine logistische Herausforderung für viele Fans. Keiner kann natürlich planen, welches Team kommt in die K.O.-Phase, kommen die als Gruppenerster, Zweiter, Dritter weiter, spielen jetzt in Bilbao. Das ist vielleicht noch so halbwegs gut zu erreichen. Spielen die in London, das ist völlig gut zu erreichen. Aber was ist, wenn die Mannschaft nach Baku muss? Bekomme ich dann so schnell ein Visa? Was ist, wenn sie nach St. Petersburg muss? Da gab es ja auch Erleichterungen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei der EM aussieht, aber wir haben ja letztens in der Champions League gesehen, als die Leipziger dahin mussten, hatten Fans Probleme reinzukommen. Also ich glaube, das ist eine Sache, wo man gucken muss, wie läuft das. Die andere ist, sehr viele Mannschaften, sehr viele gute Mannschaften auch, die zum Favoritenkreis gezählt werden, haben den Heimvorteil in den meisten Vorrundenspielen. Und ich will jetzt nicht von Wettbewerbsverzerrung sprechen, aber das ist doch schon ein enormer Vorteil, denken wir unter anderem, auch wenn sie sich selber nicht zu den Top-Favoriten zählen, an die deutsche Mannschaft, die 3 Heimspiele in München hat. Das ist schon ein enormer Vorteil.
Und vielleicht braucht es auch diesen Vorteil für das deutsche Team, denn das Jahr 2019, das war ja etwas wechselhaft. Was muss denn aus Ihrer Sicht das Trainerteam um Joachim Löw im kommenden Jahr leisten und auch die Mannschaft leisten, damit es ein erfolgreiches Turnier gibt 2020?
Ich denke, Jogi Löw hat es ja in 2019 super oft gesagt. Ich wollte meine Mannschaft einspielen, habe es nicht geschafft aufgrund von Verletzungen. Und das ist, glaube ich, das Ziel jetzt für die beiden Länderspiele im März. Zunächst in Madrid gegen Spanien, dann in Nürnberg gegen Italien. Da denke ich, sollte er sagen, das ist meine Mannschaft, mit der möchte ich bei der EM antreten. Nicht nur personell, sondern auch von der Ausrichtung her. Klar wirst du wahrscheinlich dann den dritten Gruppengegner, der noch nicht feststeht, der wird sich gerade dann in München vermutlich eher hinten reinstellen. Aber die deutsche Mannschaft will ja weit kommen und muss deshalb auf die großen Gegner ausgerichtet werden. Das heißt, wie will ich solche Spiele angehen? Und wenn man dann nach den beiden Spielen feststellt, okay, die Lösung im Sturm, die Lösung rechts hinten oder auf der 6 ist jetzt noch nicht so optimal, dann kann man immer noch nachjustieren. Aber ich denke, das ist die Möglichkeit, eine Mannschaft zu finden und der dann auch das Vertrauen zu schenken. Außerdem kann dann die schwierige Vorrundengruppe natürlich auch von Vorteil sein, weil du hast halt schon in München mit Frankreich, gerade mit Frankreich und auch mit Portugal Mannschaften, wo sich das dann auszählt. Und natürlich auch, er muss ein bisschen Glück haben, dass Spieler wie Süle und Leroy Sané nicht nur einsatzbereit sein werden nach ihren Kreuzbandrissen, sondern halt auch nahe zumindest an ihrem Top-Niveau. Ansonsten wird es sehr schwierig.
Neben der sportlichen Führung stand dann im letzten Jahr auch die Funktionärsebene in der Kritik. Reinhard Grindel musste letzten Endes wegen einer Uhr zurücktreten. Nach Monaten wurde dann mit Fritz Keller als Kandidat ein neuer Präsident präsentiert und gewählt. Der ist jetzt bald 100 Tage im Amt und in der aktuellen Ausgabe des Fußballmagazins Kicker durfte Keller sich und seine Ansichten deshalb auf 2 Doppelseiten präsentieren. Er lobt Joachim Löw, will den Frauenfußball fördern und sich gegen Antisemitismus, Rassismus und Diskriminierung einsetzen. Das sind jetzt Worte, die man schon oft so gelesen hat. Keller ist aber in seiner bisherigen Amtszeit noch nicht damit aufgefallen, dass er sich auch in einer konkreten Situation geäußert hat, etwa zum Thema Gewalt gegen Schiedsrichter. Das hat ihm Kritik eingebracht. Auch hält er sich mit Interviews bisher sehr zurück, schreibt dann auch lieber im Kicker unter Verzicht auf kritische Nachfragen. Hat sich also noch nichts verändert im DFB seit dem Führungswechsel oder wie bewerten Sie die ersten 100 Tage mit dem neuen Präsidenten?
Ich glaube, eines hat sich schon geändert. Das war aber vom ersten Tag an. Fritz Keller ist natürlich ein Kandidat, den die Mehrheit zunächst mal annimmt. Rainer Grindel war von Anfang an jemand, den die große Mehrheit abgelehnt hat. Das lag sicherlich auch an seiner Unbeholfenheit. Fritz Keller ist vielleicht ein bisschen despektierlich. Aber er will ja nicht der Grüß-August sein, aber ich würde sagen, er ist so ein bisschen der gute Laune-Onkel jetzt im DFB, den jeder eigentlich ganz gut findet. Aber inhaltlich finde ich das doch ein bisschen dünn. Es ist nichts Konkretes. Und wenn wir uns gerade mal überlegen, in welchen Zeiten wir leben, wie die Debattenkultur inzwischen aussieht. Wir haben im Bundestag eine Partei außerhalb des demokratischen Spektrums. Da finde ich, sollte man als DFB und auch als Fritz Keller, der das bei seiner Wahl auf den Bundestag eigentlich angekündigt hatte, doch viel deutlicher werden. Und da sollten auch klare Worte kommen. Und wenn ich dann lese, die EM in 12 Ländern mit 24 Mannschaften, die trägt zur Einheit Europas bei, Halbfinale und Finalspiel sind in England, in London. Wir haben den Brexit vor der Tür stehen. Also das ist mir zu sehr PR, zu sehr wischiwaschi. Ich glaube, er könnte viel mehr und viel klarer sein, viel mehr bewirken, wenn er in seiner Ansprache und in seinen Worten auch klarer würde.
Was Keller immerhin zugibt im Kicker ist, dass ihm aufgefallen ist, dass die Stimmung bei Länderspielen schlecht sei und dass er sich auch wünscht, dass Länderspiele mit familiengerechten Anstoßzeiten durchgeführt werden. Dazu soll es jetzt auch wieder Stehplätze geben bei Länderspielen, die dann auch zu günstigeren Preisen angeboten werden. Reicht das aus Ihrer Sicht, um die Länderspiele in Deutschland zu begeisternderen Erlebnissen zu machen?
Ich denke, dass es da ein großes Missverständnis gibt. Grundsätzlich ist es gut, wenn man auf dem Weg die Fans zur Nationalmannschaft zurückzuholen, wenn man den gehen will, ist es gut, wenn man die Stehplätze anbietet, aber das alleine reicht nicht, weil wenn wir uns das Länderspielpublikum derzeit angucken, das unterscheidet sich dermaßen von dem Publikum bei Bundesligaspielen. Die Leute, die bei den Bundesligaspielen auf Stehplätze gehen, ich glaube, die hat der DFB in den vergangenen 14 Jahren sind es knapp jetzt seit der WM 2006. Das war schon eine erhebliche Zäsur verloren. Und man muss jetzt die Leute, die von dieser Fußballkultur schwärmen und reden, die muss man gewinnen, indem man tatsächlich wieder ein bisschen fannäher wird, ein bisschen mehr an die Basis kommt, ein bisschen mehr zum Fußball im ursprünglichen Sinn zurückkommt. Und da reicht es auch nicht, wenn die Nationalspieler vor Länderspielen mal am Hotel stehen bleiben und Autogramme geben. Da muss vor allen Dingen von Oliver Bierhoff, der ja diese falsche Entwicklung meiner Meinung nach angestoßen hat, da muss mehr kommen. Und klar, frühe Anstoßzeiten, das ist sicherlich ein Punkt. Deutlich geringere Eintrittspreise bei Länderspielen gegen unattraktive Gegner, das ist ein zweiter Punkt. Und diesen Weg muss der DFB beginnen. Das ist kein Weg, der in 1, 2, 3 Jahren zu gehen ist. Da wurde viel versäumt und da braucht es viel Zeit, um das wieder aufzuholen.
Man hört es an Ihren Antworten, Sie sind nicht ganz zufrieden mit der Arbeit des DFB. Wenn ich Sie jetzt frage, als Fußballfan, als Sportjournalist, was wünschen Sie sich denn persönlich vom DFB im Jahr 2020?
Ja, vielleicht klingt das jetzt ein bisschen zu negativ, weil ich wurde ja auch gefragt nach den Sachen, die man besser machen kann. Ich denke schon, dass Fritz Keller der richtige Mann an der Spitze ist. Und wenn Oliver Bierhoff das, was er angekündigt hat, auch tatsächlich umsetzt, jetzt auch im Rahmen dieses ganzen Neubaus Akademie, dann, glaube ich, könnte der Weg wieder gelingen, dass es, ja, diese Einheit des Fußballs ist vielleicht ein bisschen zu groß gesagt, aber dass der Fan wieder näher auch an die Nationalmannschaft rückt. Also wünsche ich mir eigentlich, dass Oliver Bierhoff an die Basis geht, sich umhört, mal in Vereinsheime geht, mal bei Amateurspielen vorbeikommt und sagt, Leute, was ist eigentlich euer Problem mit uns? Und diese Probleme, die ihm dann genannt werden, die soll er anpacken und dann kann das gelingen.
Sportjournalist Markus Barg über die EM 2020 und über die Anforderungen an die Führung des DFB in den kommenden Monaten. Die EM 2020 läuft zum vorerst letzten Mal bei den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern. Wo die Bundesliga dann in Zukunft zu sehen sein wird, das ist noch offen, denn im Frühjahr werden die Übertragungsrechte ausgeschrieben und wenig später vergeben. Dann steht fest, wie viele Abos die Fußballfans benötigen, wo im Free-TV die Höhepunkte gezeigt werden und ob die Vereine sich über einen neuen Einnahmerekord freuen können. Eine Analyse vor dieser Ausschreibung von Heinz-Peter Kreuzer.
Die Samstagsspiele und die Konferenz bei Sky, die Partien am Freitag und Sonntag auf DAZN, die Samstagabend-Topspiele bei Amazon und die zweite Liga geht an die Telekom. Wer alle Spiele sehen will, benötigt 4 Abos. Das Horrorszenario für die Fußballfans, die am ganzen Wochenende Fußball sehen wollen. Christian Seifert, der Chef der deutschen Fußballliga DFL, will ein solches Szenario bei der kommenden Rechtevergabe gerne vermeiden. In einem Interview mit der Tageszeitung Die Welt sagte er:
Wenn man 3 Abos benötigt, um die Bundesliga komplett zu konsumieren, würde das die Schwelle des Erträglichen aus unserer Sicht stark strapazieren.
Seifert hielt sich jedoch eine Hintertür auf, denn das entscheide die DFL nicht allein. Die Auktion finde unter Aufsicht des Kartellamtes statt. Dortige Vorgaben berücksichtigen wir und eine davon ist, dass eine Auktion offen für viele Bieter und damit auch ergebnisoffen ist. Für die Medienrechte von 2017 bis 2021 konnte die Liga auch unter Aufsicht des Bundeskartellamtes eine neue Rekordeinnahme verkünden. 4,6 Milliarden Euro hatte DFL-Chef Christian Seifert mit den diversen Medienunternehmen ausgehandelt. Stolz verkündete Seifert:
Und mit diesem Abschluss werden wir, das hatte ich schon gesagt, unser Ziel deutlich erreichen, umsatzseitig zu den 3 größten Fußballligen der Welt zu gehören.
Bisher konnte Seifert bei jeder Ausschreibung die Erlöse steigern. Ob bei den kommenden Verhandlungen die Einnahmen noch einmal steigen, das ist die Frage. Die Hoffnungen vieler Liga-Vertreter ruhen auf Sky. Der Bezahlsender hatte bisher den Löwenanteil gezahlt. Jetzt ist Sky unter Druck geraten. Bei der Vergabe der Medienrechte für die UEFA Champions League ist der Münchner Sender leer ausgegangen. Das befeuert noch einmal die Spekulationen. Viele Liga-Funktionäre erwarten jetzt mehr Geld von Sky. Kaum einer kann sich den Pay-TV-Sender ohne Bundesliga vorstellen. Sky muss jetzt nicht nur die Bundesliga halten, sondern auch die zweite Liga. Ende 2018 hatte der Sender zum Ärger der Clubs schon bei einigen Partien des Unterhauses Live-Reporter vor Ort eingespart. Bei der neuen Ausschreibung wurde erwartet, dass der Sender ganz auf die zweite Liga verzichten würde. Diese Situation hat sich nun geändert, meint Yannick Ramke vom Blog of the Field Business.
Ja, glaube ich, dass nach dem Ausgang der Champions League-Ausschreibung die zweite Bundesliga wichtiger ist, als man im Vorfeld gedacht hat. Für Sky, um einfach auch genug Inventar und ja, Sendeminuten zu haben, um dort insgesamt ein weiterhin halbwegs attraktives Angebot dem Konsumenten anbieten kann.
Als Interessent für die zweite Liga galt bisher vor allem die Deutsche Telekom. Die hätte hervorragend in deren Portfolio gepasst. Tobias Fröhlich, Gründer der Digitalberatung TerraVolt, sieht die beiden Unternehmen nicht nur als Konkurrenten.
Es kann auch sein, dass Sky und Telekom auf bestimmte Pakete gemeinsam bieten oder in Gemeinschaft oder in Absprache, wie auch immer. Das kann für Sky auch sehr viel Sinn machen, um sich dann eben vor einer Amazon oder einer Zone auch taktisch richtig schützen zu können und der DFL auch entsprechend Dinge bieten zu können, die die anderen vielleicht nicht bieten können.
DAZN hatte während der laufenden Rechteperiode das Paket mit Freitags- und Montagsspielen von Eurosport übernommen. Für die kommende Ausschreibung will der Streamingdienst ein größeres Stück vom Kuchen. Im Gegensatz zu Amazon. Der US-Konzern hatte mit dem Erwerb eines Champions-League-Paketes den deutschen Markt betreten. Für die Bundesliga wird nur der Kauf eines Pakets erwartet, denn das würde der Strategie des Unternehmens entsprechen, wie Tobias Künkel, Geschäftsführer der Digitalberatung TerraVolt, erklärt. Ziel sei nicht, direkt mit den Sportrechten Geld zu verdienen. Stattdessen sollen durch die Sportübertragungen neue Kunden für Amazons Kerngeschäft gewonnen werden, den Onlinehandel.
Das Ziel ist, nicht diese Inhalte direkt zu refinanzieren und zu monetarisieren, sondern Kunden auf ihrer Plattform zu binden. Das Produkt dazu heißt eben Prime und hat ganz andere Vorteile für Amazon, nämlich E-Commerce-Umsätze und Bindung auf ihrer gesamten Plattform. Jeder Kunde, der da gewonnen wird, hat einen viel höheren Wert als eben nur seine Mediennutzung und die direkten Umsätze, nämlich er konsumiert mehr. Und da sind die Sportrechte nur ein Mittel zum Zweck.
Nach Amazon-Angaben gibt ein normaler E-Commerce-Kunde eine vierstellige Summe auf der Plattform aus. Prime-Kunden das Doppelte und mehr. Andere Tech-Riesen aus den USA dürften nicht mitbieten. Peter Hutton, bei Facebook weltweit für Sportrechte verantwortlich, erteilt dem Wunschdenken vieler Funktionäre eine Absage.
Für die nahe Zukunft erwarte ich keine Investments in Sportrechte. Ich weiß, dass die Leute immer darüber reden, dass die großen Tech-Giganten einsteigen und sich alles verändern wird. Vielleicht eines Tages, aber sicher nicht heute.
Dazu kommen auch noch die Rechte für das Free TV. Bisher besitzt die ARD die Rechte und die Verantwortlichen wollen auch in Zukunft die Sportschau zeigen. SWR-Intendant Kai Gnifke sagte im SWR-Radio zum Kauf der Bundesliga-Rechte:
Wir werden eine ganze Menge dafür tun. Das wird viel Geld kosten, weil es geht an der Stelle um Geld, dass die Deutsche Fußballliga einspielen will. Die Vereine sind natürlich total interessiert daran, möglichst viel Geld einzuspielen. Wir werden sicherlich nicht alles tun, aber wir werden verdammt viel dafür tun, dass die Menschen auch in der Sportschau weiterhin Bundesliga-Fußball kriegen.
Als Konkurrent für die Öffentlich-Rechtlichen wird RTL gehandelt. Pro7-Sat1-Chef Max Konze sagte zuletzt zwar, man schaue sich alle Ausschreibungen sehr genau an, fügte aber auch an, die Realität sei, dass der Erwerb dieser sehr teuren Rechte ökonomisch schwierig zu vertreten sei.
Die Sportrechte werden dann im Frühjahr neu ausgeschrieben, ein Beitrag von Heinz-Peter Kreuzer. Im Sommer stehen dann die Olympischen Spiele in Tokio im Sportkalender und die Veranstalterstädte dieser Spiele stehen jedes Mal vor besonderen finanziellen Herausforderungen. Im Durchschnitt liegen die Kosten für Olympische Spiele über 150% höher, als sie veranschlagt waren. Wichtig ist deshalb die Sponsorensuche, damit die Kosten der Spiele nicht nur von den Steuerzahlern getragen werden müssen. Wie die Finanzplanung für Tokio 2020 aussieht, weiß Dr. Felix Lill. Ich fragte ihn vor dieser Sendung, wie die Sponsorensuche für die Japaner denn lief.
Tokio 2020 hat jetzt im Juli vor etwa einem halben Jahr bekannt gegeben, dass sie so viel private Sponsoreneinnahmen eingespielt haben wie noch nie, 3 Milliarden US-Dollar in etwa. Und das sind natürlich super News für das IOC, das sich mit all den ausstehenden Olympischen Spielen immer sinkenden Zahlen von Bewerberstädten gegenüber sieht. Anhand von Tokio will man jetzt nämlich zeigen, dass es gelingen kann, Spiele so zu organisieren, dass der Steuerzahler dabei nicht dazu zahlen muss. Und das behaupten die Organisatoren von Tokio natürlich auch, stellen dafür allerdings eine ziemlich kreative Rechnung auf. Die zählen nämlich nur die operativen Kosten der Spiele. Das betrifft zum Beispiel Strom, Catering und so weiter. Dabei fallen dann immerhin laut Plan 6,5 Milliarden US-Dollar an. Zu den 3 Milliarden, die jetzt von privaten Sponsoren gestemmt werden, japanischen privaten Sponsoren, kommen dann noch die Ausgaben der Exklusivsponsoren des IOC, zum Beispiel Coca-Cola, Toyota und so weiter, und Merchandise und Ticketing. Und das ist schon wirklich eine Menge Geld, aber natürlich werden die Kosten in Wahrheit viel höher liegen. Also was die Ausrichter nicht mitzählen, sind Kosten, die angeblich unabhängig von den Olympischen Spielen sind, zum Beispiel Stadienbauten, also Olympiastadion, eine neue Schwimmhalle, das Olympische Dorf und so weiter. Das wird nicht mitgezählt und diese Kosten liegen nochmal genauso hoch, laut Plan 6,5 Milliarden US-Dollar und die wird auf jeden Fall die öffentliche Hand zahlen. Und natürlich werden die Kosten dann vermutlich nochmal deutlich höher steigen.
Das ist ja eine, Sie haben es kreative Finanzplanung genannt, ganz treffend. Da gibt es ja eine Diskrepanz sozusagen zwischen den wahren Kosten und den präsentierten Kosten. Was macht die japanische Gesellschaft mit diesen Zahlen? Macht die das nervös? Wird das diskutiert?
Ja und nein. Macht sie nervös? Da könnte man erstmal sagen, ganz klar ja. Die Staatsverschuldung in Japan ist nämlich sehr hoch. Die liegt in etwa bei 230% der jährlichen Wirtschaftsleistung. Und deswegen ist das sehr wohl ein Thema. Alles, was dem Steuerzahler viel Geld kostet, ist in Japan ein Thema. Dann freut man sich natürlich, wenn die Organisatoren sagen, ja, die Steuerzahler werden durch Olympia überhaupt nicht belastet. Insofern müsste es im konkreten Fall Tokio 2020 auch ein Riesenthema sein, was er nervös macht. Passiert aber nicht so richtig. Denn im Land ist eigentlich nicht so viel Kritisches über Olympia zu hören. Das liegt maßgeblich daran, dass die großen Tageszeitungen des Landes, die dann wiederum mit den großen Fernsehkanälen immer verbandelt sind, die sind alle Sponsoren der Olympischen Spiele 2020. Da kann man nicht die allerkritischste Berichterstattung erwarten. und dementsprechend ist die Bevölkerung auch eher beruhigt.
Die Medienpartner kommen also direkt aus Japan und haben auch ein eigenes Interesse an positiv verlaufenden Olympischen Spielen. Wie sieht es mit den Sponsoren aus? Wer sind die, die sich da gemeldet haben und die Spiele finanzieren?
Es gibt insgesamt etwa 60 nationale Betriebe, etwas mehr sind. Nicht dazu gezählt ist zum Beispiel Toyota und Bridgestone, das sind nämlich Exklusivpartner des IOC. Die jetzt nur Tokio 2020 akquiriert hat, das sind gut 60. Und das sind einmalig viele. Das liegt daran, dass Tokio 2020 mit einer Konvention gebrochen hat, nämlich der, dass es pro Wirtschaftssektor nur einen Sponsor gibt. In Tokio sind also jetzt erstmals Sponsoren gemeinsam unter dem olympischen Banner zu sehen, die eigentlich Konkurrenten sind. Tokio 2020 hat es geschafft, mit einer recht geschickten Marketingstrategie, es den Betrieben so zu verkaufen, als wäre es ein riesiges patriotisches Vorhaben und deshalb für die großen Konzerne eine patriotische Verantwortung dabei zu sein. Und so haben also die Sponsoren jeweils bis zu 100 Millionen US-Dollar an Sponsoring-Ausgaben beim Organisationskomitee gelassen.
Also kann man sagen, die Gesellschaft, dazu zähle ich jetzt auch die Industrie, die soll quasi dankbar dafür sein, dass die Sponsoren die Olympia-Party dann so möglich machen?
Das ist die Geschichte, die man natürlich jetzt nicht in diesen Worten hört, aber die im Subtext immer mitschwingt, ja. Also seitens der Organisatoren Tokio 2020 und auch seitens des IOC, denen ist natürlich genau daran gelegen, weil dann wieder die Geschichte erzählt werden kann, dass Olympische Spiele tatsächlich aus privaten und nicht aus Steuergeldern finanziert werden. Abgesehen davon, dass das nicht annähernd der Fall sein wird, weil eben nicht alle Kosten privat gestemmt werden, gibt es noch ein anderes Problem. Durch die vielen Sponsoren, die Tokio 2020 jetzt an Bord geholt hat, geht eigentlich die Geschichte von Olympia an einem anderen Ende ins Wanken, nämlich wenn es um die viel zitierten olympischen Werte geht. Also wer sich die IOC-Charta durchliest, der sieht schon im ersten Absatz, ich zitiere jetzt, es geht um den erzieherischen Wert des guten Beispiels der gesellschaftlichen Verantwortung oder der Achtung universell gültiger, fundamentaler, moralischer Prinzipien. Das ist also richtig hochtrabendes Zeug. Wenn man sich nun ganz kurz mal das Verhalten einiger Sponsoren in den letzten Jahren ansieht, dann passt das nicht richtig zusammen. Also die Organisatoren von Tokio 2020 haben da offensichtlich beide Augen zugedrückt. Ich nenne da nur jetzt ein paar Beispiele. Nissin, das ist ein Nudelhersteller, die machen so Instant-Nudels. Und Sponsoren, die zuletzt noch Weltranglisten-Erste im Frauentennis, Naomi Osaka. Das ist eine Japanerin und die hat dunkle Haut. In einem animierten Werbespot Anfang 2019 sah man die aber so als Karikatur mit weißer Haut. Dann gab es große Kritik und so, nicht den Betreiber Whitewashing und dann wurde der Clip auch wieder zurückgezogen. Aber erstmal ist es natürlich sicherlich sehr problematisch, dass so ein Sponsor das für nötig hält, dass man eine schwarze Sportlerin nicht einfach schwarz lässt, sondern weiß macht, damit sie vermeintlich der japanischen Öffentlichkeit mehr ähnelt und besser identifizierbar macht. Ein anderer Fall war der Elektronikhersteller Mitsubishi Electric. Der war im vorletzten Jahr in einen Skandal mit Datenbetrug verwickelt. Die zwei Großbanken Sumitomo Mitsui und Mizuho, über die kamen im Herbst 2013 heraus, also zu einem Zeitpunkt, als Tokio 2020 schon das Austragungsrecht hatte, dass sie vermehrt Kredite an Yakuza-Gruppen vergeben hatten, also an Japans organisiertes Verbrechen. Das passt nicht so richtig mit diesem guten Beispiel und so weiter zusammen, was in Absatz 1 der IOC-Charta steht.
Ich habe es am Anfang gesagt, bisher wurden Olympische Spiele am Ende immer wieder teurer als geplant. Wie sehen jetzt, ein halbes Jahr vor der Eröffnung der Spiele, hier die Schätzung aus für Tokio 2020?
Sicherlich wird es ziemlich deutlich teurer als das, was veranschlagt wurde. Also eine von der Metropolregierung Tokio, die ja die Veranstalterin der Olympischen Spiele 2020 ist, eingesetzte Budgetkommission kam schon vor einigen Jahren zum Schluss, dass die Spiele durchaus auf 30 Milliarden US-Dollar ansteigen können. Nach einigen Sparempfehlungen dann, also zum Beispiel, man sollte das Schwimmstadion etwas kleiner machen und so weiter. Also da gab es dann einige deutliche Empfehlungen. Dann konnten die Kosten reduziert werden und jetzt liegt die Schätzung immerhin schon mal bei 20 Milliarden. Das ist ein richtiger Sprung nach unten. Gleichzeitig ist 20 Milliarden noch immer fast doppelt so hoch wie die Rechnung inklusive der ganzen Stadionbauten. und mehr als dreimal so hoch wie die operativen Kosten, auf die sich ja die Veranstalter beziehen, wobei es nur um private Gelder gehen soll, also wo Steuergelder überhaupt nicht angezapft werden. Wir werden also laut Prognosen, die nicht von den Veranstaltern direkt kommen, deutlich über den Kosten liegen. Das ist auch zu erwarten, das ist nämlich bisher jedes Mal so gewesen.
Felix Lill über konstruktive Rechnung und die Sponsorensuche als nationale Aufgabe für Tokio 2020. Olympische und Paralympische Spiele, die Handball-EM, die Fußball-Europameisterschaft, das Jahr 2020 bietet also Grund zur Vorfreude für Sportfans. Doch was bedeutet das für die Sportwelt insgesamt, die in den letzten Jahren mit Doping, Korruption und anderen Skandalen oft für Negativschlagzeilen sorgte? Wird 2020 alles besser? Matthias Friebe ist da skeptisch.
Mit der Fußball-Europameisterschaft und den Olympischen Sommerspielen samt Paralympics erwartet uns ein langer Sportsommer. Und der ist fern von alles gut. Wieder einmal hat der Sport eine riesige Chance. Milliarden Menschen auf der ganzen Welt werden dabei sein wollen, wenn das olympische Feuer im Tokioter Olympiastadion entzündet wird. Noch sind olympische Eröffnungsfeiern die glitzerndste Bühne der Welt. Dann, wenn mit größtmöglichem Pathos die Jugend der Welt zusammenkommt, wenn Eide gesprochen, Fahnen geschwenkt und Sonntagsreden gehalten werden. Wie viel davon später übrig bleibt, ist fraglich. Das zeigt ein Blick in die Vergangenheit. Die mit viel Tamtam gestarteten Friedensversuche in Korea rund um die letzten Winterspiele sind verpufft. Und jetzt also 2020. Genau das Jahr, das das Internationale Olympische Komitee selbst mit einem Neustart verknüpft hatte. Groß angekündigt, im wahrsten Sinne des Wortes mit »Alles wird besser«. Die oft angezählte Ringeorganisation wollte das verstanden wissen als »Ab jetzt sind wir die Guten in der Sportwelt«. Die sogenannte Agenda 2020, maßgeblich von IOC-Präsident Thomas Bach forciert, sollte den Weg weisen in eine neue Zukunft. Eine transparentere, umweltfreundlichere und dem Gigantismus abschwörende Zukunft. Das IOC selbst also hat 2020 zum Startpunkt einer neuen, besseren Epoche ausgerufen. Oder sollte man besser sagen, hatte? Inzwischen heißt das neueste vermeintliche Reformpapier nicht mehr Agenda 2020 und außerdem gelte sie ja eh erst nach den Spielen von Tokio im Sommer, wiederholt man gebetsmühlenartig. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass doch alles einfach so weitergeht wie bisher. Getreu dem alten Motto, Reformlabel drauf, bunt anmalen, die Leute werden es schon glauben, aber die richtige Reform kann dann ausbleiben. Und viel deutet nicht darauf hin, dass sich etwas ändert. Von wegen, alles wird besser. Nehmen wir ganz einfach die Sommerspiele in Tokio. Teuer werden sie allemal, die Wochen im Sommer. Und heiß auch. Das wusste man schon bei der Vergabe, doch damals war es den Verantwortlichen schlicht egal. Jetzt werden händeringend Sportwettkämpfe hunderte Kilometer in den Norden verlegt oder nachts ausgetragen. Die einzigen Leidtragenden, die Sportler. Und mehr noch. Das Thema Russland wird vieles überstrahlen und manch einem vorgeblich sauberen Athleten die Glücksmomente nehmen. Neustart oder alles wird gut, sieht anders aus. Vielleicht können Sie es schon nicht mehr hören, aber Russland wird im Weltsport 2020 weiter eine große Rolle einnehmen. Das in den letzten Jahren aufgedeckte staatlich orchestrierte Doping, ein Sportbetrug in bis dato unvorstellbarem Ausmaß. Nur zur Erinnerung, Dopingproben wurden während Olympia 2014 durch geheime Löcher in Wänden mit Hilfe des Geheimdienstes ausgetauscht. Und selbst 2019 noch wurden Labordaten manipuliert. Die Strafe so hart wie nie und doch so mild. Individualstarter zugelassen, Sportwettkämpfe in Russland verboten, außer der Fußball-EM im Sommer. Die findet mit russischer Mannschaft und in St. Petersburg statt. Man fragt sich, was muss noch passieren, um ein Land komplett auszuschließen? Ein monatelanges juristisches Tauziehen ist nach den russischen Einsprüchen in jedem Fall angesagt. Ach ja, apropos Fußball-EM. Uns blüht ein interkontinentales Turnier in 12 Ländern. Das ist so ziemlich der größte Quatsch, den sich Fußballfunktionäre je ausgedacht haben. Es bedeutet nichts weniger als organisatorische Schwierigkeiten und unnötige Reiserei. Gleich zweimal auf den halben Weg nach Indien muss sich alleine in der Vorrunde die Schweizer Mannschaft machen. Baku, Rom, Baku sind die Spielorte, 10.000 Kilometer binnen weniger Tage. Irrsinn. Diese EM ist kein völkerverbindendes, einendes Symbol, es ist die Ausgeburt des Funktionärs Größenwahns. Der Fernsehzuschauer wird davon zwar kaum etwas merken, außer dass auf einer Werbebande in Höhe der Mittellinie der Ort des Spiels angezeigt wird, macht es vor dem Bildschirm kaum einen Unterschied, ob das Spiel in München, Amsterdam oder Bukarest stattfindet. Und so kann man relativ leicht versprechen. In einem Jahr, nach dem Supersportjahr 2020, werden wir ganz sicher keine Schlagzeilen lesen à la »Alles neu im Weltsport« oder »Korruption, Doping und Skandale waren gestern«. Nein, dazu wird es nicht kommen. Von »Alles wird gut« ist der Weltsport weit entfernt.
Matthias Friebe mit einem skeptischen Ausblick auf das Sportjahr 2020, das wir hier im Deutschlandfunk natürlich kritisch begleiten werden. Vielen Dank für Ihr Interesse. Auch im Namen von Redaktion und Technik sagt Klaas Reeser.